Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der harte Sparkurs in Europa hat eine weitere Regierung zu Fall gebracht. In den Niederlanden reichte Ministerpräsident Rutte heute den Rücktritt ein. Er hatte keine Mehrheit für seine Sparpläne zusammenbekommen. Rutte war Chef einer Minderheitsregierung, die auf die Unterstützung des Rechtspopulisten Wilders angewiesen war. Genau diese Unterstützung hat ihm Wilders jetzt verweigert. Über Sparprogramme sind bereits Regierungen in der Slowakei, in Slowenien, Spanien, Griechenland, Italien, Portugal und Irland gestolpert.
Was es denn noch zu lachen gäbe, fragte heute ein Demonstrant im Haager Regierungsviertel seinen Premier Mark Rutte, aber dem war zum Lachen gar nicht mehr zumute. Heute reichte er bei Königin Beatrix seinen Rücktritt ein, Den Haag erwartet, dass sie ihn annimmt. Der Abgang war unvermeidlich, nachdem Rutte für die dringend nötigen Sparmaßnahmen im Parlament keine Mehrheit zustande bringen konnte. Rente erst ab 66, Erhöhung der Mehrwertsteuer und der Krankenkassenbeiträge, solche Maßnahmen sind nicht populär. Der Rechtspopulist Geert Wilders wollte sie auch nicht mittragen. Ich als Führer meiner Partei kann nicht akzeptieren, dass jetzt die Alten in den Niederlanden für absurde Forderungen Brüssels bezahlen müssen. Aber ohne Sparmaßnahmen fehlen dem Regierungschef trotz der zur Schau gestellten Sparsamkeit über 14 Milliarden Euro. Die Niederlande stecken in der Rezession. Anpassungen sind unvermeidbar. Dass die Staatsfinanzen nicht aus der Bahn geraten, das ist für alle wichtig. Nicht, weil Europa das verlangt, sondern weil es im Interesse der Niederlande ist. Morgen will sich der Regierungschef vor dem Parlament äußern. Die Niederlande erwarten Neuwahlen. Damit sind inzwischen in 8 von 17 Euro-Ländern die Regierungen an der Krise gescheitert. Aber dieses Scheitern wiegt besonders schwer. Denn bisher gehörten die Niederlande zu der Minderheit von Ländern, die auf solide Staatsfinanzen Wert legen. Der Abgang der Regierung schafft da ein neues Element der Unsicherheit. Ein weiteres liegt nach der Wahl in Frankreich. Aber nichts braucht die Eurozone so wie Berechenbarkeit und Stabilität.
Auch in Frankreich könnte es bald einen Machtwechsel geben, nach einer Stichwahl Anfang Mai. Der erste Wahlgang der Präsidentenwahl ging gestern an den Sozialisten Hollande. Er erhielt 28,6% der abgegebenen Stimmen. Der konservative Amtsinhaber Sarkozy kam auf 27,2%. Jetzt kommt es darauf an, wer die meisten Anhänger der anderen Parteien auf seine Seite zieht.
Als wäre er gestern der Sieger gewesen, lässt sich Nicolas Sarkozy heute Abend von seinen Anhängern feiern. Der Präsident versucht, die Führung seines Herausforderers vergessen zu machen. Am Morgen vor seiner Wahlkampfzentrale zeigte Sarkozy besonderes Verständnis für die Wähler der Rechtspopulistin Marine Le Pen. Die Wähler des Front National müssen respektiert werden. Ihre Wahl drückt ihr Leiden aus und spiegelt die Krise. Auch der Sozialist François Hollande war heute schon wieder auf der Bühne und griff den Präsidenten mit scharfen Tönen an. Sarkozy vergleicht seinen Wahlkampf mit einer Welle, die immer mehr ansteigt. Sie wird noch so hoch steigen, dass sie ihn am Ende mitten ins Gesicht trifft. Beim rechten Front National wurde das unerwartet starke Abschneiden von Marine Le Pen mit rund 18% wie ein Sieg gefeiert. Le Pen mahnte heute, ihr Programm ernst zu nehmen. Unsere Wähler denken nach und sie wollen mehr Protektionismus für Frankreich und weniger Einwanderung. Am 1. Mai will Marine Le Pen sagen, was sie ihren Wählern für den zweiten Wahlgang empfiehlt. Um die Wähler von Marine Le Pen für sich zu gewinnen, scheint Nicolas Sarkozy bereit, weiter nach rechts zu rücken. Die Sicherheit der Grenzen, eine schärfere Kontrolle der Zuwanderung, das sollen jetzt seine zentralen Wahlkampfthemen werden. Vorbei die Zeiten, wo er eine wirtschaftliche Reformpolitik nach deutschem Vorbild als Wahlkampfschlager verkaufte. Jetzt zählt für den Präsidenten nur noch eins: den führenden François Hollande doch noch zu stoppen.
Berichte, Analysen und Kommentare zur Frankreich-Wahl finden Sie auch bei uns im Internet unter tagesschau.de. Die Präsidentenwahl in Frankreich und die Regierungskrise in den Niederlanden haben heute auch auf die europäischen Börsen durchgeschlagen. Die Aktienkurse rutschten ins Minus. Wie das zusammenhängt, erklärt jetzt live aus der Frankfurter Börse mein Kollege Markus Görne.
Die größte Sorge, die Anleger an den Finanzmärkten der Welt haben, ist, dass es mit den Sparbemühungen der Länder nicht weiter vorangehen könnte. Und das ausgerechnet in so einer kritischen Situation wie jetzt. Diese Unsicherheit zeigt sich heute deutlich an allen Börsen Europas. In Frankfurt verliert der DAX fast 3,5%, die Börse in Amsterdam im Minus mit über 2,5%. Die in Frankreich mit fast 3%, Italiens Index notiert fast 4% im Minus. Und Spaniens Börse gibt 3% ab. Auf Spanien sehen die Anleger wieder mit besonderer Sorge, denn das Land ist nicht nur in der Rezession. Auch die Neuverschuldung des Landes ist jüngst wieder stärker angestiegen als gehofft. Und damit zurück zu Jan Hofer.
Wegen der Bankenpleiten in Island 2008 musste sich der frühere Regierungschef Horde vor Gericht verantworten. Ein Sondergericht in Reykjavik sprach Horde in nur einem von vier Anklagepunkten schuldig. Demnach hat es der 61-Jährige versäumt, die Regierung ausreichend über das Ausmaß der Krise zu informieren. Die Anklage hatte ihm grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen. Mit dem Urteil entgeht Horde, der 2009 zurücktrat, einer Haftstrafe. In der festgefahrenen Diskussion über das geplante Betreuungsgeld gibt es einen neuen Vorstoß aus der CDU. Unionsfraktionschef Kauder regt an, mit der Einführung des Betreuungsgeldes auch die Rentenansprüche für Eltern zu erhöhen, deren Kinder vor 1992 geboren wurden. Dies hatte vor allem die Frauenunion seit langem gefordert.
Das Kind selber erziehen, also nicht in eine Kita schicken und dafür Betreuungsgeld bekommen. Die CSU findet das gut, ganz anders als einige CDU-Frauen im Bundestag. Um ihre Zustimmung wirbt Unionsfraktionschef Volker Kauder. Er will die Gegnerinnen des Betreuungsgeldes mit einem höheren Rentenanspruch für bisher benachteiligte Frauen besänftigen.
Wir wollen, dass Frauen, die Kinder vor 1992 geboren haben, dafür auch mehr Rentenversicherungszeiten anerkannt bekommen.
Bisher hatten Frauen, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, etwa 50 Euro weniger Rentenanspruch pro Kind und Monat. Die CSU begrüßt Kauders Vorschlag, wenn es die Entscheidung für das Betreuungsgeld voranbringt.
Ich würde jetzt nicht unbedingt eine Bedingung für das Betreuungsgeld sehen, aber es ist eine weitere Anerkennung für Familienleistung, nämlich die Kindererziehung in der Altersversorgung. Und das kann ich nur begrüßen.
Am Nachmittag diskutiert der Fraktionsvorstand der Union den Kompromissvorschlag. Eine Entscheidung gibt es noch nicht. Die Liberalen sehen bisher das Betreuungsgeld skeptisch. Sie wollen Kauders Idee inhaltlich nicht kommentieren.
Solange für uns nicht die Lage beim Koalitionspartner finalisiert, auf Deutsch geklärt ist, erübt sich jede Teilbewertung.
Details der geplanten Rentenerhöhung stehen noch nicht fest. Diese sollen in den nächsten Wochen diskutiert werden.
Nach einer Umfrage begrüßt die Mehrheit der bayerischen Wähler das Betreuungsgeld. Deshalb glauben viele in der CDU, dass sich die CSU durchsetzen sollte, um beim Wähler zu punkten. Denn eine starke CSU in Bayern stärkt die Union insgesamt.
Auch Führungskräfte dürfen nicht wegen ihres Alters benachteiligt werden. Das hat der Bundesgerichtshof klargestellt. Im konkreten Fall ging es um den früheren medizinischen Geschäftsführer der städtischen Kliniken Köln. Der Vertrag des damals 62-Jährigen sei wegen seines Alters nicht verlängert worden, hatte der Aufsichtsratsvorsitzende erklärt. Die Richter sehen darin eine Diskriminierung. Jetzt muss neu über einen Schadenersatz verhandelt werden. Ägypten hat seine Gaslieferungen an Israel gestoppt. Damit droht sich das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen beiden Ländern weiter zu verschlechtern. In der offiziellen Begründung für den Lieferstopp heißt es, Israel habe sich nicht an die Vertragsbedingungen gehalten. Mehr als 40% des israelischen Gasbedarfs wird über die Arish-Ashkelon-Pipeline gedeckt. Da in Israel Gas überwiegend zur Stromerzeugung verwendet wird, werden Engpässe in der Stromversorgung und höhere Preise befürchtet.
Schon seit geraumer Zeit verstärkt Israel seine Grenzanlagen zu Ägypten. Terroranschläge aus dem Sinai und die politische Instabilität in Kairo schüren Ängste in Jerusalem. Und heute dann noch der Stopp der ägyptischen Gaslieferungen. Nachdem Beduinen im letzten Jahr die ägyptische Gaspipeline nach Israel mehrfach in die Luft gejagt hatte, wollte Israel die ägyptische Gasfirma auf 8 Milliarden Dollar wegen unterbliebener Lieferungen verklagen. Die Ägypter wiederum beschuldigen jetzt Israel, offene Rechnungen nicht zu bezahlen. Israels Premier versuchte heute zu deeskalieren. Das ist lediglich ein Streit zwischen zwei Privatfirmen. Hier gibt es keine Probleme zwischen den beiden Staaten. Ist das wirklich so? Die ägyptische Bevölkerung hat den Friedensvertrag mit Israel nie wirklich akzeptiert. Die Stürmung der israelischen Botschaft in Kairo letzten September machte das allzu deutlich. Das Gasabkommen wird als Kollaboration Mubaraks mit den verhassten Zionisten verstanden. Darum erklärte der Vorsitzende der ägyptischen Salafistenpartei heute bei einem Besuch in Gaza: Unsere Regierung hat den Wünschen des Volkes entsprochen, das dieses Geschäft nicht wollte. Energietechnisch macht sich Israel wenig Sorgen. Auf das ägyptische Gas vor dem Nildelta kann man bald verzichten. Demnächst sollen die Gasvorkommen vor der eigenen Küste erschlossen werden. Außerdem ist man in Jerusalem überzeugt, dass die Gaslieferungen bald wieder beginnen. Das bettelarme Ägypten braucht die israelischen Milliarden dringend. Doch die heutige einseitige Aufkündigung eines Abkommens führt hierzulande zu der alles entscheidenden Frage: Wie sicher ist denn noch der Friedensvertrag mit Ägypten?
Die EU setzt die Sanktionen gegen Myanmar, das frühere Birma, weitgehend aus. Das beschlossen die 27 Außenminister und wollen damit den Reformprozess im Land unterstützen. Die Einfuhr bestimmter Güter soll zunächst für ein Jahr wieder zugelassen werden. Auch Einreiseverbote für Mitglieder der birmanischen Führung wurden aufgehoben, deren eingefrorene Vermögenswerte wieder freigegeben. Das Handelsverbot für Waffen bleibt jedoch bestehen. Bundeskanzlerin Merkel und der chinesische Ministerpräsident Wen Jiabao haben heute die Zentrale des VW-Konzerns in Wolfsburg besucht. Im Rahmen der Gespräche wurde auch ein Abkommen für ein neues VW-Werk in China unterzeichnet. Zuvor hatten sich Merkel und Wen Jiabao auf der Hannover-Messe über technische Neuheiten informiert. China ist Partnerland der weltgrößten Industrieschau.
Zögerlich ergriff die Kanzlerin die Roboterhand. Ein deutsch-chinesisches Forscherteam entwickelte diese künstliche Intelligenz. Patienten können so mittels elektrischer Impulse im Kopf Bewegungen steuern. Hannovers Messehallen geprägt vom diesjährigen Partnerland China. Um 400% stieg der deutsch-chinesische Handel in nur 10 Jahren. Ein Thema auf der gemeinsamen Busfahrt von Merkel und Wen nach Wolfsburg. Volkswagen setzt an, weltgrößter Autobauer zu werden und eröffnet in China ein weiteres Werk. Die Chefetage setzt auf ihren wichtigsten Markt.
Bis 2016 investiert der Volkswagen-Konzern gemeinsam mit unseren Partnern über 14 Milliarden Euro in China. Was mir persönlich dabei sehr wichtig ist, unser Engagement in China geht nicht zulasten der deutschen Standorte.
Vertragsunterzeichnung für den Standort Urumqi im politisch unruhigen Westen Chinas. Für den VW-Konzern ein ungesättigter Markt, für die Staatsführung in Peking eine Investition, die 200 Millionen Euro Arbeitsplätze und so eine erhoffte Befriedung in die Region bringt. Wir werden die Zusammenarbeit und damit auch die Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern so noch weiter vertiefen.
Deutschland und China gemeinsam in Bewegung, so war ja einmal die große Kampagne und das gilt für Volkswagen und seine chinesischen Partner allemal. Dankeschön.
Politik und Wirtschaft planen bereits Elektroautos. Zu den Menschenrechten dagegen öffentlich kein Wort. Man wolle aber, so VW, künftig alles ansprechen, was in den Werken Sorge machen würde.
Im Iran haben Hacker offenbar ein Ölexportterminal zeitweise lahmgelegt. Das berichten staatliche Medien. Die Internetverbindungen des Ölterminals auf der Insel Khark im Persischen Golf seien durch eine Virenattacke unterbrochen worden. 2010 waren rund 30.000 Computer im Iran von einem Virus namens Stuxnet lahmgelegt worden, darunter auch Rechner in Atomanlagen.
Der Vulkan Popocatépetl in Mexiko hat sich zum Wochenbeginn beruhigt. Die Behörden haben die Warnstufe aber noch nicht herabgesetzt. Es gab nur noch leichtere Eruptionen. Dabei wurden kleinere Mengen Asche durch die Luft gewirbelt. Betroffen waren nur die Orte in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Vulkan. Die Hauptstadt Mexiko-Stadt ist etwa 60 Kilometer entfernt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 24. April.
Ein Tiefausläufer bringt uns heute Nacht von Südwesten Regen. Dahinter folgt wolkenreiche und kühle Meeresluft mit vielen Schauern. In der zweiten Wochenhälfte wird es dann deutlich wärmer. Heute Nacht breitet sich aus Südwesten Regen aus. Später gibt's im Westen und Südwesten wieder Wolkenlücken und einzelne Schauer. Am Tag fällt an den Alpen noch kräftiger Regen. In den Hochlagen ist auch Schnee dabei. Auch sonst sind viele Wolken unterwegs. Die Sonne zeigt sich nur kurz und es gibt immer wieder Schauer, örtlich auch Gewitter. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Südwesten auch frisch aus südlichen Richtungen, in Schauer- und Gewitternähe starke Böen. Im Bayerischen Wald heute Nacht 0, sonst 1 bis 7, am Oberrhein bis 8 Grad. Morgen Temperaturen von 7 Grad im Allgäu bis 17 Grad an der Oder. Am Mittwoch zunächst freundlicher, aber im Westen beginnt es später wieder zu regnen. Am Donnerstag im Südosten schon über 20 Grad warm und auch häufig sonnig. In der Mitte Regen, im Nordwesten Schauer und einzelne Gewitter. Am Freitag in der Südosthälfte freundlich und noch wärmer.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Karin Mioska in den Tagesthemen. Es geht um überlastete Piloten, die im Cockpit einschlafen und die Frage, ob China bald auch im Autobau zum Weltmarktführer wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.